Hallo und herzlich willkommen zu Götterfunken, dem europapolitischen Podcast zu dem Format Europa erklärt und damit zum zweiten Teil zu dem EU-Parlament.
Also mein Name ist Mandy, ich bin wieder mit dabei und neben mir sitzt der Finn.
Wir sind vom EEZ und wir arbeiten in Rostock und machen europapolitische Bildung und Bildungsangebote an die breite Öffentlichkeit. Heute in unserer Folge beschäftigen wir uns mit den Fraktionen und der Arbeitsweise im EU-Parlament.
Das ist richtig. Wir hatten in der letzten Folge, wer sie noch nicht gehört hat, kann gerne mal reinschauen. Also in der letzten Folge war zum Europäischen Parlament, haben wir so bearbeitet, die Geschichte, die Zusammensetzung des Parlaments, Wahlen, grob angeschnitten. Und heute geht es dann weiter mit den nächsten Informationen zum Europäischen Parlament. Ich würde dann gleich nochmal weitermachen mit der Arbeitsweise des Europäischen Parlaments beginnen. Wir haben im Europäischen Parlament eine ganz große Herausforderung. Und zwar sitzen dort Mitglieder aus 170 nationalen Parteien mit, ja, ich will jetzt nicht sagen 170 unterschiedlichen Interessen, aber fast. Und diese unterschiedlichen nationalen Parteien finden sich im Europäischen Parlament in Fraktionen wieder.
Die sind nach politischer Ausrichtung organisiert und nicht nach der Herkunft der Mitglieder. Also wir haben dort verschiedene Ideen, die zusammenkommen, Grüne, Konservative und so weiter. Und diese Fraktionen bestehen immer aus mindestens 25 Abgeordneten und müssen in einem Viertel der Mitgliedstaaten gewählt worden sein. Dadurch wird sichergestellt, dass sich keine Nationalitäten in Fraktionen sammeln und dass dort eine Mindestanzahl an verschiedenen Nationalitäten vertreten ist.
Das spiegelt dann auch wieder, dass für Abstimmung im Europäischen Parlament die jeweilige Fraktion wichtiger ist als jetzt zum Beispiel die Nationalität. Also es reicht, da ist es nicht gewinnbringend, wenn jetzt unsere 96 Deutschen sich irgendwie zusammentun würden, sondern in den jeweiligen Fraktionen muss ich dann gucken, dass ich dort Unterstützung finde.
Dazu kommt aber auch, dass die Nationalitäten natürlich unabhängig sind, aber die Fraktionen zusammen abstimmen können. Also man kann die deutschen Kollegen in den anderen Fraktionen natürlich trotzdem ansprechen und schauen, dass man für seine Ideen Mehrheiten gewinnt. Die Arbeit im EU-Parlament findet aber hauptsächlich in den Ausschüssen statt. Das ist ähnlich wie mit unserem Deutschen Bundestag, denn im Parlament werden dann anschließend die Ergebnisse zusammengetragen.
Das ist richtig. Vielleicht nochmal Zusammensetzung vom Parlament. Wir haben einmal aktuell eine Präsidentin, die für 2,5 Jahre gewählt wird. Und diese Präsidentin wird von aktuell 14 Vizepräsidentinnen unterstützt. Und zusammen übernehmen sie die Leitung und Organisation der Plenarsitzung, aber auch zum Beispiel die Außenvertretung.
Dann kommt zum Europäischen Parlament auch noch das Generalsekretariat dazu. Das umfasst 5000 Mitarbeiter, die für das Europäische Parlament tätig sind und die in dem Verwaltungsapparat, der hinter der Arbeit im EU-Parlament steht, tätig sind. Da ist ein Beispiel, um das ein bisschen anschaulich zu machen, die Sprachen. Es gibt einen Übersetzungsdienst im Parlament, da sind so kleine Kabinchen im Hintergrund und da sitzen die Übersetzer für die verschiedenen nationalen Sprachen, insgesamt 23 Amtssprachen, und während der Sitzungen werden die Reden gleichzeitig übersetzt in alle Sprachen, um einen Eindruck zu bekommen,
was die... Die leisten da echt großartige Arbeit, ne? Also man braucht auch keine Sorge haben, dass wenn man mal irgendwie in das Vergnügen kommt, dabei im Parlament zu sprechen oder sprechen zu müssen oder zu können, dass man da jetzt unbedingt in Englisch oder Französisch sprechen kann. Also wir können auch in Deutsch sprechen und es wird alles übersetzt.
Ja, egal wie klein die Sprache ist.
Richtig.
Jeder kann da auch auf seiner Muttersprache einfach sprechen, damit da nichts an den Sprachkenntnissen verloren geht. Ja, dann hat das Europäische Parlament immer noch den offiziellen Sitz in Straßburg tatsächlich, obwohl die meiste Arbeit des Parlaments in Brüssel stattfindet. Das sorgt dafür, dass innerhalb des Monats eine Woche Tagung in Straßburg stattfindet und dadurch das Parlament und die Abgeordneten von Brüssel nach Straßburg reisen müssen. Es wird auch vielfach von den Mitgliedern des Parlaments kritisiert. Das ist so in den EU-Verträgen festgelegt worden und Frankreich hat bisher auch noch keine Absicht erkennen lassen, dass es da ein Interesse hat.
Frankreich möchte gerne den Sitz in Straßburg behalten. Ist natürlich auch so ein Aushängeschild, ne? Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, zum einen ist es ein Kostenfaktor tatsächlich. Zum anderen ist es auch nicht schön, wenn man andauernd jeden Monat seine Sachen packen muss. Ich habe das einmal mal miterlebt bei einem Besuch im Europäischen Parlament in Brüssel. Da stehen dann in den langen Fluren, Gott, das sieht bald aus wie Essensbehälter, da stehen die auf die Akten auf diesem Flur und die werden dann über Nacht eingesammelt. Das muss ja alles mit nach Straßburg geschafft werden. Ist schon aufwendig, das Ganze. Aber kommen wir mal wieder zu den Fraktionen nochmal zurück. Wir kennen ja die Fraktionen hier in Deutschland oder die Parteien in Deutschland. Vielleicht ist das nochmal der richtige Ansatz. Angefangen, ne, von der SPD, CDU, die Grüne haben wir, die Linke haben wir, FDP. Das sind ja so die gängigen Parteien bei uns. Und die spiegeln sich dann auch zum Beispiel im Deutschen Bundestag wieder oder auch in den Landtagen. Das ist im Europäischen Parlament nicht so. Im Europäischen Parlament gibt es, wie gesagt, die Fraktion und da haben wir beispielsweise die Fraktion der Europäischen Volkspartei. Die Abkürzung wäre EVP. Das wären unsere CDU-CSU-Abgeordneten. Das ist momentan die größte Fraktion, die EVP, im Europäischen Parlament mit 178 Mitgliedern und davon sind 30 Deutsche. Dann haben wir zum Beispiel bei uns in Deutschland die Partei SPD. Die findet sich in der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament wieder. Das ist die zweitgrößte Fraktion mit aktuell 141 Mitgliedern und davon sind 16 Deutsche.
Dann geht es weiter. Wir haben die Fraktion Renew Europe, eine Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Da findet sich die deutsche FDP wieder und auch die Freien Wähler. Die kennt man ja momentan noch eher aus Bayern.
Ja. Sehr lokal mit, ansonsten kennt man die Freien Wähler halt auch sehr regional verbunden mit bei, ne?
Die sind da in der Fraktion mit dabei. Dann gibt es noch die Fraktion Identität und Demokratie. Die hat 60 Mitglieder, von denen 9 Deutsche sind. Und da finden sich die deutsche Partei, die da drin ist, ist die AfD. Und dann findet sich da zum Beispiel die Partei, die Lega-Partei aus Italien. Die ist ja auch aus einem etwas rechten Kontext, kennt man die. Oder zum Beispiel, das ist vielleicht bekannter im deutschsprachigen Raum, die FPÖ aus Österreich. Die sitzt dort auch mit drin.
Wir haben natürlich auch die Grünen mit vertreten. Unsere Grünen sitzen im Europäischen Parlament in der Fraktion der Grünen, Freie Europäische Allianz. Da sind aber jetzt nicht nur die Grünen Politiker von uns mit drin, sondern zum Beispiel auch die Piraten oder die einzige europäische Partei tatsächlich, Volt, ist dort mit vertreten. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht, Nico Semsrott, der ist als Parlamentarier auch dort Mitglied.
Der war eigentlich fraktionslos, hat sich dann von der Partei Die Partei getrennt und sich dann anschließend dieser Fraktion angeschlossen.
Dann haben wir noch die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer mit aktuell 67 Mitgliedern. Davon ist ein Deutscher mit drin, die Partei Bündnis Deutschland ist das. Da sitzen zum Beispiel Fratelli d'Italia mit drin. Also wir kreisen da schon im sehr konservativ-rechten Kreis mit umher. Da sind auch die Mitglieder der Peace-Partei aus Polen mit vertreten. Finn, wir haben noch eine Fraktion.
Wir haben noch eine Fraktion, das ist die Linke, Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament und da ist, lässt sich aus dem Namen schon erahnen, die deutsche Partei Die Linke mit dabei. Die ist recht klein mit 37 Mitgliedern und auch nur 5 deutschen Abgeordneten. Dann kommen wir noch zu einer recht größeren Gruppe von Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Es gibt nämlich noch 49 fraktionslose Mitglieder. Da ist interessanterweise zum Beispiel auch die Fidesz-Partei, das ist die Partei von Viktor Orban in Ungarn, die ist dort auch bei den Fraktionslosen mit dabei, da sie die konservative Fraktion verlassen hat, die EVP-Fraktion.
Dann haben wir jetzt euch mal so ein bisschen die Fraktionen vorgestellt und wer da so vertreten ist, wer da so wiedergefunden wird oder wo ihr unsere Parteien in den Fraktionen im Europäischen Parlament wiederfindet. Kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, welche Systemgestaltungsfunktion das Europäische Parlament hat. Welche Macht hat denn das Europäische Parlament, um auch die EU eventuell zu verändern und weiterzuentwickeln? Da muss man ganz eindeutig sagen, dass das nicht in der Hand des Europäischen Parlaments liegt. Das Europäische Parlament kann nicht die EU jetzt im weitesten Sinne weiterentwickeln. Das ist eine Souveränität. Also da hat die Hoheit oder haben die Hoheit tatsächlich die Mitgliedsländer. Aber, da kommt ein großes Aber mit dahinter, das Europäische Parlament kann auf jeden Fall Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Also da haben sie schon dann doch indirekt ein bisschen Mitgestaltungsmöglichkeiten. Ebenfalls, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hat das Parlament die Möglichkeit, einer Erweiterung der Europäischen Union zuzustimmen oder auch abzulehnen. Wird eine spannende Entwicklung sein, gerade aktuell wird ja darüber gesprochen, Beitritt der Ukraine, die Länder im Westbalkan haben den Beitritt angepeilt, ne? Also da ist einiges an Bewegungen mit drin.
Da gibt es bestimmt auch viele verschiedene Interessen und einige Länder, die da eher Nein stimmen würden.
Das sehe ich
als
auch so.
Ja. Das wird spannend, wenn es da mal zu einer Abstimmung kommt, um zu sehen, wer denn da wo steht in dieser Abstimmung. Dann kommen wir zur Rechtsetzungskompetenz, auch so ein kompliziertes Wort, bedeutet eigentlich nur, welche Gesetze darf denn das Parlament verabschieden? Und gleichzeitig gehört da auch das Haushaltsrecht ein bisschen mit dazu. Also das Parlament hat nicht die Möglichkeit, selber mit Ideen für neue Gesetze sozusagen hervorzukommen, sondern es kann nur zu Gesetzen zustimmen, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden. Das wurde aber, das ist wieder so ein gutes Beispiel, wie die Macht des Europäischen Parlaments ausgebaut wurde, nämlich kann das Parlament die Kommission auffordern, einen Gesetzesvorschlag einzubringen. Das wird auch indirektes Initiativrecht genannt. Das wurde sogar noch mal verstärkt. Seit 2010 kann das Parlament die Kommission auffordern und die Kommission muss dann innerhalb von 3 Monaten darauf antworten. Und wenn sie sich entscheidet, daraufhin nicht tätig zu werden, dann muss sie das sogar ausführlich begründen. Das stärkt natürlich die Demokratie in dem Sinne.
Richtig. Weil wir können ja das Parlament wählen, ne? Also wir bestimmen die Europaabgeordneten mit und bestimmen dann auch oder können Einfluss dann da auf die europäische Politik mitnehmen, indirekt.
Ja, bei dem Haushaltsrecht teilt sich das Parlament das ein bisschen mit dem Rat. Aber seit dem Vertrag von Lissabon, ein weiteres Beispiel, wie das Europäische Parlament mehr Macht bekommen hat, hat das Parlament das letzte Wort, wenn es um die Verabschiedung des Haushaltes geht. Die Einnahmen auf der anderen Seite, die werden nicht vom Europäischen Parlament beschlossen, sondern da sind die Staats- und Regierungschefs, also für Deutschland Olaf Scholz, zuständig, um zu entscheiden, welche von den Steuereinnahmen an die Europäische Union abgegeben werden.
Das Geld behalten sich die Mitgliedsländer immer noch mal vor, richtig. Eine weitere ganz wichtige Funktion ist die Wahlfunktion. Tatsächlich hat diese Möglichkeit das Europäische Parlament. Und zwar wählt das Parlament die Kommissionspräsidentin oder Präsidenten und die gesammelte Kommission. Das bedeutet, wenn wir jetzt machen wir mal kurz einen Wahleinspieler, wenn wir alle am 9. Juni 2024 unsere Stimme bei der Europawahl abgeben,
was wir alle tun werden.
Was wir alle tun werden. Wir wollen keinen Druck aufbauen, aber wir werden es alle tun. Wählen wir natürlich zum einen unser Mitglied für das Europäische Parlament, wen wir dafür geeignet halten. Und indirekt damit auch wieder wird dann die Kommissionspräsidentin oder Präsidenten festgelegt. Ich kann das ganz gut am Beispiel von Ursula von der Leyen festmachen, ne? Die wurde auch 2019 erst als Kommissionspräsidentin gewählt. Also das wird immer häufig in der Kommunikation hinten angestellt, Europawahl nur fürs Europäische Parlament, aber damit ist automatisch auch eine Neubesetzung der Europäischen Kommission verbunden. Also rein theoretisch können wir 2024 auch eine neue Kommissionspräsidentin bekommen und eine komplett neu zusammengesetzte Kommission. Ja, oder wir behalten die alte.
Ja, so. Wird ja dann von den Vertretern, die wir gewählt haben, die uns vertreten, die wählen dann die Kommission.
Richtig. Und was häufig nicht so da immer mit gesagt wird, letztendlich haben auch da die Mitgliedstaaten, ja, indirekt sprechen sie immer noch mal ein Wörtchen mit, zum Beispiel in den Vorschlägen für die Kommissionsmitglieder, da guckt natürlich auch jedes Land, dass entsprechende Personen nominiert werden und dann hoffentlich auch als Kommissionsmitglied bestätigt werden. Das ist nicht immer so, das kann auch tatsächlich sein und so war es auch 2004 und 2010. Dass Kandidaten für die Kommission fachlich, also für ungeeignet gehalten wurden und die mussten dann ausgetauscht werden.
Ja, weil das Parlament muss ja der Kommission zustimmen. Also erst wird die Präsidentin oder der Präsident gewählt und danach muss das Parlament nochmal final zustimmen. Und da hat das Parlament gesagt, also wenn diese Kandidaten dabei sind, dann sieht das schlecht aus mit unserer Zustimmung. Und so wurden dann einige Kandidaten, die da nicht sonderlich geeignet waren, weil die fachliche Kompetenz für die jeweiligen Ressorts nicht vorhanden war, die wurden dann...
Ganz genau. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern. Also ich bin schon so lange mit dabei, dass ich mich da tatsächlich dran erinnern kann.
Dann haben wir noch die Kontrollfunktion des Parlaments. Denn das Parlament kann auch mit einer Zweidrittelmehrheit das Misstrauen aussprechen gegenüber der Kommission. Und dann wird die Kommission des Amtes enthoben. Also wenn die Kommission groben Unfug veranstaltet, um das so ganz einfach mal zu sagen, dann kann das Parlament sich dagegen wehren. Und dann wird da anschließend eine neue Kommission zusammengestellt werden müssen. Und damit hat das Europäische Parlament natürlich auch eine gewisse Macht über die Kommission und deren Arbeit.
Das ist tatsächlich so, ne, was eigentlich auch nochmal sehr gut verdeutlicht, wie wichtig diese Europawahl ist und wie entscheidend auch der Wahlausgang ist. Ne? Weil wenn du darüber nachdenkst, das Parlament stimmt den Gesetzen mit zu, ist beim Haushalt mit involviert, muss die Kommission mit bestätigen. Also das ist schon politische Einflussnahme für die nächsten Jahre. Von daher immer wieder der Aufruf, wählen zu gehen. Und auch die Europawahl als eine wichtige politische Wahl, ja, anzusehen.
Da wird über viel entschieden, der Weg für die nächsten 5 Jahre in Europa.
Ganz
und
genau.
Und da wird sehr viel an Kompetenz, die die EU hat, wird dann in die entsprechenden Hände gelegt. Und zwar in die Hände von den Menschen, die wir wählen.
Das ist richtig. Und genau das ist der Punkt, warum wir natürlich zum Start des neuen Jahres viele Bildungsangebote anbieten werden, für die breite Öffentlichkeit und auf die Europawahl aufmerksam machen, auch das Europäische Parlament nochmal hier bei uns in Rostock vor Ort vorstellen, aber auch die Kandidaten jetzt zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, die jetzt für die Parteien feststehen, die werden wir mit ansprechen, die werden wir einladen zu unterschiedlichen Veranstaltungen. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, Finn, Mensch, ob wir sie einfach mal einladen, bei uns hier im Podcast Fragen zu beantworten, dann könnte man die Kandidaten kennenlernen. Das ist allerdings natürlich nur für die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern von Interesse, muss man mal schauen, aber wäre auf jeden Fall eine Idee.
Eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Das soll es aber auch schon für die heutige Folge gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr ein paar neue Sachen mitnehmen konntet und würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast weiter verfolgt und ihn auch gerne mit anderen teilt.
Sehr gerne. Wir haben natürlich unsere Internetseite unter www.eiz-rostock.de. Dort findet ihr auch immer Hinweise zu unseren aktuellen Veranstaltungen. Und natürlich sind wir auf den gängigen sozialen Kanälen unterwegs, Instagram, X, YouTube, da findet ihr uns auch.
Das ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.